Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Hier geht es um die wohl meist beachtete Reise von heute.
Edward Snowden has left Hong Kong.
Edward Snowden har gömt sig i Hong Kong.
D'après le South China Morning Post, Edward Snowden a pris place à bord d'un vol de la compagnie Aeroflot ce dimanche matin.
Ex-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden soll von Hongkong nach Moskau geflogen sein. Schuldenabbau, das verlangt die Bank für internationalen Zahlungsverkehr von den Industriestaaten. Der Bündner Mountainbike-Weltmeister Nino Schurter holt an der EM in Bern Silber. Und die Türkei ist nicht nur Istanbul, sondern auch Gaziantep.
Most of the conservatives are much more moderate.
Gemäßigte Muslime in Erdogans Stammlande, dazu die Reportage. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Der amerikanische Whistleblower Edward Snowden hat sein Versteck in Hongkong verlassen. Die USA möchten den Ex-Spion gerne ausgeliefert. Jetzt ist er offenbar mit einem Linienflugzeug nach Moskau geflogen. Ob er dort bleibt oder weiterreist, ist unklar. Horst Kläuser von der ARD.
Als SU-213 auf dem Flughafen Sheremetyevo ausrollte, war es, als sei Barack Obama gelandet. Viele Kameras, Live-Übertragungen, hektische Reporter im Terminal von der Fluggesellschaft Aeroflot. Die Journalisten warteten vergeblich. Snowden kam nicht zu ihnen ins Terminal. Gesehen hat ihn niemand. Ohne jede Vorwarnung war der frühere amerikanische Geheimdienstmitarbeiter in Hongkong an Bord einer Maschine nach Moskau gestiegen. Den dortigen Behörden lag zwar ein Auslieferungsersuchen der USA vor, die Snowden wegen Spionage angeklagt haben, aber es seien unzureichende Dokumente vorgelegt worden, hieß es, so dass keine Möglichkeit gegeben sei, Snowden an der Ausreise zu hindern. Noch während der Flieger in der Luft war, wurde über das endgültige Reiseziel spekuliert. Island vielleicht, dort könne er Asyl beantragen, Sympathisanten aus dem Umfeld der Enthüllungsplattform WikiLeaks gäbe es dort. Auch der südamerikanische Staat Ecuador wurde gehandelt. In dessen Botschaft in London lebt WikiLeaks-Gründer Assange seit einem Jahr. Da gegen ihn in Russland nichts vorliege, werde man ihn nicht festnehmen, erklärten russische Behörden, die aber auch versicherten, Snowden habe weder Visum noch Asylantrag gestellt. Schon früher hatte der Sprecher Putins erklärt, Russland werde einen solchen Antrag prüfen. Ob der Ex-Geheimdienstmitarbeiter in Moskau bleibt, in einer hiesigen Botschaft Unterschlupf findet oder weiterreist, ist derzeit offen.
Und jetzt geht es nach Ägypten, nämlich in den Nachrichten, und die hat Thomas Matthies.
In Ägypten hat der umstrittene Gouverneur von Luxor sein Amt abgegeben, 10 Tage nach seiner Ernennung. Er reagierte damit auf Proteste von Tourismusunternehmen. Diese hatten kritisiert, ein Mitglied einer früheren Terrororganisation dürfe nicht Gouverneur einer Provinz sein, die hauptsächlich vom Tourismus lebe. Die Terrorgruppe war 1997 für das Massaker an 58 Touristen in Luxor verantwortlich. Sie hatte nach dem Blutbad der Gewalt abgeschworen. Bei den Parlamentswahlen in Albanien ist es zu einem Anschlag gekommen. Ein sozialistischer Parteianhänger wurde erschossen. Ein Regierungskandidat wurde verletzt. Das melden die albanischen Behörden. Außerdem hätten bewaffnete kriminelle Wähler vor einigen Wahllokalen im Norden bedroht, heißt es von der Opposition. Laut unabhängigen Wahlbeobachtern durften einige Wähler auch ohne Ausweis abstimmen. Letzte Umfragen sagen ein knappes Ergebnis voraus zwischen den rechtskonservativen Demokraten von Ministerpräsident Sali Berisha und den Sozialisten von Edi Rama. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS fordert die Industriestaaten auf, ihre Schulden abzubauen. Es genüge nicht, die Schulden nur zu stabilisieren, schreibt sie in ihrem Jahresbericht. Selbst ohne neue Krisen könnten hohe Schuldenberge erhebliche Kosten verursachen. Zudem warnt die BITS die Notenbanken davor, ihre Politik des billigen Geldes allzu lange fortzusetzen. Der Präsident des Industrieverbandes Swissmem, Hans Hess, fordert die Abschaffung des Bankgeheimnisses. Die Schweiz leide unter den Problemen des Finanzplatzes, sagt Hess der Zeitung Schweiz am Sonntag. Nach seiner Ansicht sollten sich die Banken künftig wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, die Vergabe von Krediten. Im Norden Pakistans haben bewaffnete Angreifer 9 ausländische Bergsteiger und den einheimischen Bergführer getötet. Die Touristen stammten aus der Ukraine, Russland und China. Sie wollten den Nangar Parbat bezwingen. Dieser liegt in einer Himalaya-Provinz, die als sehr sicher gilt und bei den Bergsteigern beliebt ist. Zum Anschlag bekannten sich die Taliban. In Biel ist das 75. eidgenössische Turnfest zu Ende gegangen. 60.000 Turnerinnen und Turner hatten in den letzten 10 Tagen ihr Können gezeigt. Überschattet wurde das Turnfest von 2 Unwettern. Beim heftigen Sturm am vergangenen Donnerstag wurden mehr als 80 Personen verletzt. Der Schweizer Mountainbiker Nino Schurter hat an der Heim-EM in Bern die Silbermedaille gewonnen. Mehr dazu von Rachel Mürit.
Schurter musste im Cross-Country-Rennen dem Franzosen Julien Absalon den Vortritt lassen. Die beiden lieferten sich auf dem Gurten etwa eine Stunde lang ein Duell. Danach musste der Schweizer den zweifachen Olympiasieger Absalon ziehen lassen.
Ja, ich muss ganz klar zufrieden sein. Der Julien war heute extrem stark. Ich hatte am Anfang das Gefühl, es läuft bei mir, alles ist gut. Und hat dann aber ein paar Mal richtig heftig angegriffen. Zwar schon immer wieder probiert, wieder ein bisschen das Tempo anzuziehen, aber... Er ist immer weiter weg und da muss ich das akzeptieren und bin zufrieden mit dem 2. Platz.
Bronze geht an den Italiener Marco Aurelio Fontana. Nur 12 Sekunden hinter ihm kam der Schweizer Lukas Flückiger als 4. ins Ziel. Bei den Frauen gingen die Schweizerinnen leer aus. Beste war Katrin Leumann auf Platz 5. Europameisterin wurde die Slowenin Tanja Schackel. Und beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans holte das Toyota-Team mit dem Schweizer Sebastian Buemi den 2. Platz. Gewonnen hat das Audi-Team mit dem Le Mans-Rekordsieger Tom Christensen aus Dänemark.
Das Wetter. Morgen im Norden zeitweise Regen und ab etwa 1900 Metern Schnee. Im Flachland am Nachmittag kurze sonnige Abschnitte bei 16 Grad. Im Süden mit Nordföhn zunehmend sonnig bei 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Das sind unsere Themen: der Warnfinger der Notenbanker. Ein Besuch im konservativen Südosten der Türkei, die Taliban zwischen Anschlägen und Gesprächsbereitschaft, die ungarische Verfassung, die ihren Namen nicht verdient, und die USA auf der Suche nach Geld für ihre marode Infrastruktur. In der Sendung International gleich nach dem Echo der Zeit auf SRF 1. Notenbanker aus aller Welt treffen sich in Basel auch jetzt wieder. Wie jedes Jahr fühlen sie den Puls der globalen Wirtschaft am Sitz der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BITS, der Bank der Notenbanker quasi. Wie sieht denn der Blick aufs vergangene Jahr aus? Wie schätzen die Notenbanker die Wirtschaftslage ein? Das fragte ich Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Es ist eine durchzogene Bilanz der BITS. Gut 6 Jahre nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise gehe es zwar leicht aufwärts, aber ein robustes Wachstum der Weltwirtschaft liege immer noch in weiter Ferne. In den Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien sei das Wachstum nicht schlecht, aber schwächer als auch schon. In den USA noch immer sehr zögerlich und in der Eurozone sei man in großen Teilen gar in der Rezession. Eines streicht die BITS in dem Zusammenhang hervor: ohne die Hilfe der Notenbanken mit tiefen Zinsen und einer lockeren Geldpolitik würde es wohl noch schlimmer stehen.
Die Notenbanken haben sich für verschiedene Maßnahmen entschieden. Welche fallen denn besonders auf in diesem letzten Jahr?
Ja, ich denke, der wichtigste Satz eines Notenbankers war wohl der von Mario Draghi, dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank EZB. Als die Risiken Mitte des letzten Jahres zunahmen, beruhigte er die Märkte mit dem Versprechen, die EZB werde whatever it takes, also alles Erforderliche unternehmen, um den Euro zu retten. Dazu will die EZB im Notfall Staatsanleihen von Problemländern aufkaufen. Auch die Notenbanken von England, Japan und den USA intervenierten. Sie griffen den Staaten und der Wirtschaft mit tiefen Zinsen unter die Arme und pumpten, wie im Fall der US-Notenbank Fed, riesige Geldsummen in den Markt. Doch all dies, so warnt die BITS heute, sei nicht nachhaltig. Die Notenbanken könnten der Politik zwar so Zeit verschaffen, aber die Korrekturen, die notwendigen Reformen müsse die Politik vornehmen.
Das heißt, dass die BITS sieht nach wie vor Handlungsbedarf vor den am meisten?
Vor allem bei der Staatsverschuldung. Zwar wird in vielen Ländern versucht, die Schulden abzubauen, aber die Anstrengungen seien oft noch zu gering, vor allem weil viele Politiker sich vor unpopulären Entscheiden fürchteten. Die tiefen Zinsen brächten viele Länder in Versuchung, die Konsolidierung der Haushalte auf die lange Bank zu schieben. Das sei ein Fehler, sagt die BITS, denn die Notenbanken könnten nicht die Schulden der Staaten, der Firmen oder gar der privaten Haushalte aus der Welt schaffen. Sie könnten nur helfen, nur unterstützen.
Allerdings, die Lage, die ist ja verzwickt. Als Ben Bernanke, Chef der amerikanischen Notenbank, letzte Woche bloß andeutete, Ende Jahr allenfalls weniger Geld auf die Märkte zu pumpen, weil es der Wirtschaft einfach besser geht, sorgte das sofort für einen Kurseinbruch an der Börse.
Das ist so. Es hat sich wieder einmal gezeigt, was eben bereits eine Andeutung im Bereich der Geldpolitik alles bewirken kann. Als Ben Bernanke durchblicken ließ, ein bisschen weniger Geld als bisher in die Märkte zu pumpen, folgte die Reaktion an den Finanzmärkten prompt. Die Kurse fielen weltweit, denn die Anleger befürchten, dass ihnen bald das billige Geld der US-Notenbank fehlt, um günstig zu investieren. Ein bisschen salopp gesagt, reagieren sie wie Drogensüchtige, denen der Stoff auszugehen droht. Die Finanzmärkte sind im Moment extrem nervös, wenn sie nur schon kleine Änderungen in der lockeren Geldpolitik befürchten.
Die BITS kritisiert, warnt, aber zeigt sie denn auch einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Nein, einen klaren Ausweg sieht die BITS selber nicht. Klar sei, die übermäßige Abhängigkeit der Staaten und der Wirtschaft von den Notenbanken, die sei nicht gut. Es brauche einen Ausstieg, aber niemand wisse genauso die BITS wie die Notenbanken diese Umkehr bewerkstelligen sollen. Es sei jetzt viel Fingerspitzengefühl gefragt bei der Umsetzung und auch bei der Kommunikation einer Änderung der aktuellen Geldpolitik, sagte heute zum Beispiel Jaime Caruana, der Generaldirektor der BITS. Denn die Entwöhnung der Märkte von dem billigen Geld berge große Gefahren. Gehe es zu schnell, könne es eine neue Krise geben. Gehe es zu langsam, könnte die Teuerung aus dem Ruder laufen oder es könnten neue Spekulationsblasen entstehen. All dies zu vermeiden, sei nun eine gemeinsame Aufgabe von Notenbanken und Politik.
Das war Thomas Uberer aus der SRF Wirtschaftsredaktion. Gestern Abend kam es in Istanbul wieder zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zehntausende hatten versucht, auf dem Taksimplatz zu demonstrieren für mehr Freiheit und gegen Polizeigewalt. Unter anderem mit Nelken sind sie diesmal friedlich anmarschiert, doch sie wurden mit Wasserwerfen zurückgedrängt. Die Popularität von Ministerpräsident Erdogan schwindet, auch im türkischen Hinterland, in den konservativen Hochburgen, wo die Partei von Erdogan, die AKP, viele Anhänger hat. Peter Kiesling mit einer Reportage aus Gaziantep.
Gaziantep liegt im Südosten der Türkei, etwa 150 Kilometer nördlich der syrischen Stadt Aleppo. Wenn hier der Muezzin zum Gebet aufruft, so wird seiner Aufforderung in dieser konservativen Stadt ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Zum Gebet finden hier, wie auch anderswo, jeweils nicht alle Männer Platz in der Moschee. Mitten im dichten Marktgeschehen, im Umfeld der Moschee, breiten sie dann kleine Teppiche vor sich aus und nehmen vor der Moschee oder irgendwo in der Fußgängerzone am Gebet teil. Während der Imam über Lautsprecher zu hören ist, geht der Marktbetrieb aber weiter. Es fällt auf, mindestens jede zweite Frau, jedes zweite, etwas ältere Mädchen in der Stadt Gaziantep trägt ein Kopftuch. Doch es gibt auch Mütter, welche unter der sengenden Sonne mit Kopftuch und knöchellangem Mantel unterwegs sind, die sich von einer Tochter begleiten lassen, welche sich überhaupt nicht um die muslimischen Bekleidungstraditionen schert. Diese Besonderheit hat wohl mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in Gaziantep zu tun. Neben zweistöckigen traditionellen Wohnhäusern schießen in Gaziantep überall moderne Wohnbauten, Verwaltungsgebäude, Geschäftszentren und außerhalb der Stadt modernste Fabriken aus dem Boden, etwa die Slippo- und Sandalenfabrik Aschan. Hier werden pro Jahr 30 Millionen Paar Sandalen gefertigt. Der 60-jährige Ahmed Shan ist Gründer dieser Fabrik. Bei einem Halt in seiner Fabrikationsanlage meint er: Als Bürger dieser Stadt sei er stolz, auch selbst zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen zu haben. Direktor Ahmed Can meint, er möchte seinen wirtschaftlichen Erfolg nicht gefährden. Er könne deshalb mit den Protesten der Taksim-Bewegung nichts anfangen. Aber auch viele andere Menschen, wenn man sie spontan irgendwo in den Straßen von Gaziantep anspricht, äußern sich skeptisch gegenüber der neuen türkischen Opposition. Solche Aufstände darf es doch nicht geben. Wir leben in der Türkei. Was gibt es denn hier zu protestieren? Diese Proteste bringen nichts, und unter den Demonstranten gab es sogar solche, die Wein getrunken haben. Die machen unseren Staat schlecht, der Staat aber, der tut doch alles für uns. Viele unter den eher etwas einfacheren Menschen in Gaziantep haben den Eindruck, sie hätten es Erdogan allein zu verdanken, dass sich ihre Stadt in den letzten Jahren zu einem der sogenannten anatolischen Tiger gewandelt hat. Aber auch hier in Gaziantep haben in den letzten Wochen Studentinnen und Studenten einige Kundgebungen durchgeführt. Meltem Karadak ist Soziologieprofessorin an der Universität von Gaziantep. Sie verfolgt die jüngsten Ereignisse mit großem Interesse, insbesondere eben hier im Südosten des Landes.
Most of the conservatives are much more moderate.
Vor allem unter den jüngeren bisherigen AKP-Wählern hier gäbe es viele gemäßigte Muslime, meint sie, und sie spricht von einer besonderen islamischen Oberklasse.
There is this upper class Islamist people.
Diese bisherigen Erdogan-Wähler möchten doch ebenfalls mehr individuelle Freiheitsrechte. Die lieben den Luxus, wollen konsumieren, und die haben das autoritäre Gehabe der Regierung Erdogan ebenfalls satt. Erdogan komme also zumindest bei gewissen Wählerschichten, auch im konservativen, stark muslimisch geprägten Anatolien, immer mehr unter Druck. Auch wenn hier die Taksim-Bewegung noch kaum wirklich Fuß gefasst hat.
Peter Gisling ist in der Türkei unterwegs. Diese Woche übergab die NATO Afghanistan quasi sich selbst und legte die Verantwortung für die Sicherheit in die Hände der Afghanen. Just an diesem Tag der feierlichen Übergabe wurde auch bekannt gemacht, dass es nun Friedensgespräche geben soll zwischen den Taliban, der afghanischen Regierung und den USA. Das wären dann die ersten offiziellen solchen Gespräche. Ich sprach mit Korrespondentin Karin Wenger darüber. Die Taliban sagen, sie würden verhandeln, aber gleichzeitig verüben sie Anschläge, und das wollen sie auch weiterhin tun. Die sind an Friedensverhandlungen doch offenbar gar nicht interessiert.
Das heißt, kann man nicht so sagen, die NATO-Truppen und die afghanischen Sicherheitstruppen haben ja jetzt auch nicht aufgehört, Taliban zu verhaften oder sie mit Drohnen zu töten. Also das sind Parallelstrategien, die da laufen von allen Konfliktparteien. Und es gibt sicher einige Taliban, die an diesen Verhandlungen wirklich interessiert sind. Die Frage ist, zu welchem Preis sie diese Verhandlungen haben wollen und ob die Führungsriege um Mullah Omar die Gespräche wirklich vorantreiben will. Und wenn man sich jetzt die Ereignisse dieser Woche anschaut, also die Anschläge, aber auch wie die Taliban ihr Verbindungsbüro eröffnet haben, dann stimmt das sicher nicht sehr hoffnungsvoll. Also die Taliban haben ja ihre Flagge im Garten des Verbindungsbüros gehisst und ein Schild mit dem Namen Islamisches Emirat von Afghanistan angebracht. Und das widersprach ganz klar den Voraussetzungen für die Verhandlungen. Präsident Karzai hat ja dann sofort sich erzürnt, alle Teilnahme abgesagt. Jetzt haben die Taliban die Flagge auf Halbmast gesetzt und das Schild drinnen montiert. Also das heißt, die Provokation, die bleibt.
Was haben Sie denn für Motive? Wo liegen Ihre Interessen?
Sie haben ein ganz großes Interesse, und das ist, an der politischen Machtverteilung teilzuhaben. Also nächstes Jahr finden in Afghanistan Wahlen statt. Die Friedensgespräche sind eine erste Annäherung an die politische Macht, an der die Taliban ja bislang nicht teilhatten. Und dann wollen die Taliban noch was ganz Praktisches, runter von all diesen Terroristen, und sie wollen Gefangene aus Guantanamo frei haben. Also da haben die Taliban sicher mehrfache Interessen.
Und mit welchen Forderungen quasi steigen die USA in diese Gespräche, wenn sie denn kommen?
Die Amerikaner gehen mit denselben Forderungen in diese Friedensgespräche wie die letzten, die inoffiziellen Gespräche, die ja bereits stattgefunden haben in den letzten Jahren. Also sie wollen, dass die Taliban mit Al-Qaida brechen, sie wollen, dass sie der Gewalt abschwören, und sie wollen, dass sie die Verfassung akzeptieren. Und die USA erhoffen sich natürlich von diesen Gesprächen einen friedlichen Abzug. Also Ende 2014 sollen die NATO-Truppen aus Afghanistan abziehen. Und dazu brauchen sie die Taliban, die eben am ehesten ein großes Chaos anrichten können, die Gewalt ausüben könnten. Heute ist Afghanistan unsicherer denn je. Das heißt, die NATO-Truppen haben die versprochene Stabilität nicht ins Land gebracht. Die Afghanen sind enttäuscht. Und jetzt versuchen die USA eben mit Biegen und Brechen noch diesen Erfolg, das heißt, diese Friedensgespräche hinzukriegen.
Dritter im Bunde bei diesen Gesprächen wäre eigentlich der afghanische Präsident Karzai. Der hat gleich klargestellt, er werde nicht mitmachen bei Friedensgesprächen wegen dieses Eklats, den Sie erklärt haben. Welche Rolle hat denn Karzai bei den Gesprächen?
Bislang zu seinem Leidwesen eine sehr unbedeutende. Die Taliban sagten auch immer, sie würden nicht direkt mit Präsident Karzai verhandeln, weil er eine Puppe Amerikas sei. Jetzt scheinen sie doch bereit zu sein, mit Karzai zu verhandeln. Das hat vor allem mit Pakistan zu tun, also dem Land, in dem die Taliban Unterschlupf gefunden haben in den letzten Jahren. Pakistan war bislang der afghanischen Regierung, der Regierung von Karzai, sehr kritisch eingestellt. Jetzt hat Pakistan seine Position langsam geändert und versucht, die Taliban in diesen Friedensprozess einzubinden. Denn es ist natürlich klar, ein Friedensabkommen, ein Prozess, der nur von den USA und den Taliban gemacht wird, ein Abkommen, das ausgehandelt würde, das ist absolut wertlos nach dem Abzug. Und für diesen nachhaltigen Frieden bräuchte es ein Abkommen zwischen allen afghanischen Konfliktparteien. Und dazu gehören eben auch die Taliban und auch die afghanische Regierung.
Wenn der Westen sich aus Afghanistan zurückzieht Ende 2014, dann entsteht dort ein großes Machtvakuum und davon könnten die Taliban profitieren. Kommen die wieder an die Macht?
In einigen Teilen Afghanistans sind sie das bereits, zum Beispiel in weiten Teilen des Südens, in den paschtunischen Gebieten. Die Taliban sind mehrheitlich paschtunisch. Wenn man jedoch einer Studie der Asia-Stiftung glaubt, dann unterstützen nur gerade 30% aller Afghanen die Taliban. Und das wissen auch die Taliban. Und sie wissen, dass sie zwar eine wichtige Rolle spielen werden, dass sie eine politische Rolle spielen könnten, aber dass sie die Macht teilen müssten. Mit den Tadschiken, mit den Hazara und den Usbeken. Und was man jetzt sieht, und dazu gehört die ganze Kontroverse um die Friedensgespräche, ist ein Feilschen um diese Macht und diese Machtverteilung. Und die setzt Kompromisse voraus. Kompromisse, die keine der Konfliktparteien bislang eingehen wollte, so dass jetzt eben auch zum Beispiel diese Friedensgespräche wieder auf unbestimmt vertagt wurden.
Das waren Informationen von Karin Wenger. Seit anderthalb Jahren gilt in Ungarn eine höchst umstrittene neue Verfassung. Sie polarisiert und untergräbt die Gewaltenteilung nach Ansicht internationaler Rechtsexperten. Bereits viermal ist sie revidiert worden. Die neueste Anpassung beschneidet die Kompetenzen des höchsten Gerichts und zementiert die Prioritäten der gegenwärtigen Regierung auf Jahre hinaus. Diese Woche wird sich der Europarat damit befassen. Und in Budapest selbst diskutieren Juristen, wie das Grundgesetz vor dem Zugriff durch die Politik geschützt werden kann. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat mit einer Verfassungsrechtlerin gesprochen.
Seit ihrem Wahlsieg vor 3 Jahren baut die Fidesz-Partei unter Ministerpräsident Viktor Orban Ungarn nach ihrem Geschmack komplett um, politisch, wirtschaftlich, rechtlich. Die neue Struktur der Institutionen ist auf einen Einparteienstaat zugeschnitten und die jüngsten Verfassungsänderungen zeigen, statt das Recht über die Politik, herrscht die Politik über das Recht. Aber darf die Politik eigentlich alles, wenn sie, wie in Ungarn, über eine Verfassungsmehrheit von 2/3 der Parlamentssitze verfügt? Offensichtlich ja, meint die junge Verfassungsrechtlerin Bernadette Somodi, Rechtsdozentin an der Budapester ELTE-Universität. Im Grunde gäbe es nichts, was die Regierung stoppen könnte. Juristisch seien der Zweidrittelsmacht keine Grenzen gesetzt, sagt Somodi. Wenn sie wollten, könnten Orban und seine Fidesz die Diktatur wieder einführen. Beschränken könnten sie sich nur selber, was bei ihrem derzeitigen Machtrausch aber kaum denkbar sei. Die Verfassung ist zum Werkzeug der Tagespolitik geworden. Die Regierungsmehrheit beansprucht grundsätzlich das letzte Wort. Das Verfassungsgericht hat nicht mehr viel zu sagen. Es darf neue Artikel nur noch formal und nicht mehr inhaltlich prüfen. Und die Rechtsprechung der letzten 20 Jahre werde hinfällig, wie Bernadette Chomodi sagt. Gesetze, die das Verfassungsgericht bereits einmal zurückgewiesen hat, werden an ihm vorbei durch das Parlament doch noch in den Verfassungsrang erhoben. Zum Beispiel, dass sich Obdachlose strafbar machen, wenn sie im Freien schlafen. Dieses Vorgehen öffne einer Willkürherrschaft Tür und Tor, ärgert sich Juristin Chomodi. Das sei einmalig im EU-Europa. Tatsächlich haben die ungarischen Machthaber mit ihren Wild-West-Methoden für internationale Empörung gesorgt. So hält die auf Verfassungsrecht spezialisierte Venedig-Kommission des Europarats fest, das System von Checks and Balances werde ausgehebelt, wenn die Verfassungspolitik an die Tagespolitik gekoppelt sei. Regierungschef Orbán stellt sich hingegen auf den Standpunkt, von den Wählern einen eindeutigen Auftrag bekommen zu haben, das Land nach Jahren des Stillstands und der Krisen grundlegend umzugestalten. Das zeige sein deutlicher Wahlsieg von 2010. Die Regierung hat eine rekordhohe Zahl von Reformen und neuen Gesetzen im Expresstempo erlassen. Nur 10 Tage habe sie gebraucht, um die neue Verfassung durchs Parlament zu peitschen, sagt Juristin Chomodi, ohne jegliche politische Grundsatzdiskussion und ohne richtige Einbindung der Bevölkerung. Die Verfassung sei reiner Pfusch, oberflächlich, schlecht vorbereitet, deshalb müsse sie auch dauernd geändert werden. Die Eile, mit der Orbán sein Land umgestaltet, erschreckt auch die EU. Auch sie unterzieht die neueste ungarische Verfassungsreform derzeit einer eingehenden Prüfung. Aber kann Brüssel überhaupt mäßigend auf Budapest einwirken? Man müsse unterscheiden zwischen Justiz und Politik, erklärt Verfassungsrechtlerin Chomodi. Juristisch kann die EU-Kommission nichts ausrichten. Sie darf nur nationale Gesetze auf konkrete EU-Regularien hin prüfen, nicht aber Grundrechtsverstöße im jeweiligen Land. Politisch hingegen könnte die EU sehr wohl Druck ausüben, im Extremfall mit dem Entzug des Stimmrechts. Brüssel aber scheut vor Strafmaßnahmen zurück. Am Ende gibt es wohl nur 2 Möglichkeiten, wie die nationalkonservative Allmacht in Ungarn gestoppt werden kann. Durch Selbstbeschränkung oder massive Abstrafung durch das Volk bei den nächsten Wahlen.
Das war Marc Lehmann aus Budapest und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasse, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.